Stellen Sie sich vor, Sie planen eine Auswanderung in ein fernes Land. Sie würden den Rest Ihres Lebens dort verbringen. Ich denke, wir werden uns alle genauestens erkundigen nach den Eigenheiten, nach dem Klima, den Erzeugnissen, den Lebensbedingungen, wie die Bevölkerung zusammengesetzt ist. Und wir werden versuchen, alles in Erfahrung zu bringen, was überhaupt an Informationen zu erhalten ist. Nun, in Kürze werden wir in die Heimat unseres himmlischen Vaters wandern, nicht nur für unsere restliche Lebenszeit, sondern wir werden dort eine ganze Ewigkeit verbringen. Und deswegen meine ich, ist es einmal wichtig, genau festzustellen, was die Bibel uns über den Himmel sagt. Die Christen sprechen immer so viel vom ewigen Leben, vom Himmel, wie es da aussieht. Die landläufige Meinung allerdings ist hier seltsam. Wenn wir hier Menschen auf der Straße ansprechen würden und würden sie fragen, was ist denn der Himmel und wo ist er, dann bekämen wir eigenartige Antworten. Da würden viele sagen, der Himmel, der ist dort oben. Aber die Betreffenden, die das sagen, haben auch keine genaue Vorstellung von dem Himmel da oben. Oder andere meinen, der Himmel ist ein Geisterland, wo körperlose Geister umherschweben, die unsichtbare Harfen spielen und Lieder singen. Menschenmeinung ist wertlos, die interessiert uns heute Morgen nicht. Wir wollen die Kenntnis gewinnen und die Erkenntnis aus der Heiligen Schrift von dem Schöpfer Himmels und der Erden. Denn schließlich ist der Himmel ja seine Heimat, sein Wohnort, und die Bibel gibt uns Auskunft auf unsere Fragen. Nur in Schlagern wird der siebte Himmel besungen. Die Bibel kennt keine sieben Himmel. Und wenn Sie mit aufschlagen wollen, dann sollten wir jetzt einige Texte gemeinsam lesen. Im Neuen Testament Seite 244. Hinten also in der Bibel, Seite 244, 2. Korinther 12, rechts der Vers 2. Rechts in der Spalte Vers 2. Paulus sagt hier, und er spricht von sich selbst, aber nicht in der direkten Rede, ich weiß einen Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib, ich weiß es nicht, ob außer dem Leib, ich weiß es nicht, Gott weiß es, entrückt wurde bis in den dritten Himmel. Nach dem Gesetz der Logik, wenn hier Paulus von einem dritten Himmel spricht, dann muss es auch einen ersten und zweiten Himmel geben. In der Tat, die Bibel berichtet von drei verschiedenen Himmeln und die Frage ist es, sind das möglicherweise drei Stufen des Glücks? Können Menschen von einer Glücksstufe zur anderen kommen oder sagt uns die Bibel etwas ganz anderes? Der erste Himmel, was ist das für ein Himmel? Auf Seite 340 im Neuen Testament, soweit ich nichts dazu sage, stehen die Texte im Neuen Testament, hinten also, Seite 340, Offenbarung 19, rechts Vers 17. Vers 17. Ich sah einen Engel in der Sonne stehen, der rief mit lauter Stimme allen Vögeln zu, die oben am Himmel flogen. Die Vögel fliegen oben am Himmel. Sie bewegen sich in der Luftatmosphäre über unserer Erde. Der erste Himmel ist der Himmel, an dem wir die Wolken erkennen können. Schnee und Regen bescheren uns bisweilen die Wolken. Gott hat diesen Himmel am zweiten Schöpfungstag erschaffen. Es ist der Lufthimmel, von dem Hiob schon sagt, dass die Luft ein Gewicht hat. Und Hiob war ein Zeitgenosse des Mose. Ich will diesen Text nicht aufschlagen lassen. In Hiob Kapitel 28, Vers 24 und 25 heißt es, er blickt bis zu den Enden der Erde, was unter dem ganzen Himmel ist, sieht er. Als er dem Wind sein Gewicht verlieh und die Wasser bestimmte nach Maß. Der Lufthimmel hat ein Gewicht. Wir sprechen heute von einem Luftdruck. Wir sprechen von hohem Luftdruck, von tiefem Luftdruck, von einem Tief. Das bedeutet schlechtes Wetter. Wir kennen alle das Barometer. Das ist also der erste Himmel, den die Bibel erwähnt, der sogenannte Lufthimmel oder die Atmosphäre um unsere Erde. Der zweite Himmel ist größer als der Lufthimmel. In der Mitte, im Alten Testament, Seite 653. Psalm 19. Psalm 19, Seite 653, links oben, Vers 2. Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, vom Werk seiner Hände kündet das Firmament. Vers 5 bis 7. Dennoch ergeht über alles Land ihr Schall, bis ans Ende der Welt ihre Sprache. Er schuf für die Sonne ein Zelt daselbst. Sie ist wie ein Bräutigam, der aus einem Gemach hervorkommt, läuft freudig wie ein Held die Bahn. Vom Ende des Himmels geht sie aus und ihr Umlauf reicht wieder bis an sein Ende. Nichts kann sich ihrer Glut entziehen. David spricht hier von dem sogenannten Himmelsfirmament. Die Sonne steht an diesem Himmelsfirmament. Ihr Lauf reicht von einem Himmelsende bis zum anderen, so wie es die Bibel ausdrückt. Und wenn wir dann im Psalm 8 lesen, auf Seite 647, der Vers 4, rechts in der Spalte, Vers 4, wenn ich deinen Himmel schaue, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du befestigt hast, was ist dann der Mensch? Das ist also der zweite Himmel, den die Bibel kennt, der sogenannte Sternenhimmel. Wie groß ist dieser Sternenhimmel? Wenn unsere Sonne zum Beispiel hohl wäre, dann hätte zweimal unsere Erde mit der Mondumlaufbahn komplett im Inneren der Sonne Platz. Ohne dass sich Erde oder Mond an dem Sonnenrand berühren würden. Aber die Sonne ist winzig klein im Vergleich zu dem Stern Betelgeuse, der 43 Millionen Mal größer ist als die Sonne und nur deswegen so klein am Firmament steht, weil er so unendlich weit entfernt ist. Er könnte die Sonne und die Erdbahn um die Sonne mit dem Planeten Mars bequem in sich aufnehmen, wenn der Stern Betelgeuse hohl wäre. Ein Größenverhältnis. Stellen wir uns einmal die Erde in einer Größe einer Erbse vor. Die Sonne müsste dann in diesem Größenverhältnis so groß sein wie ein Apfel und in 10 Meter Entfernung von der Erbse stehen. Wenn wir jetzt unser Sonnensystem verlassen, um außerhalb zum nächsten Fixstern zu kommen, wäre die Frage, wie weit wäre jetzt in diesem Größenverhältnis der nächste Fixstern entfernt? Wenn die Erde eine Erbse ist, die Sonne ein Apfel in 10 Meter Entfernung, wäre der nächste Fixstern dann vielleicht in Köln oder in New York oder in Australien? Der nächste Fixstern in diesem Größenverhältnis wäre auf dem Mond zu suchen. Nun, der dritte Himmel, von dem der Paulus spricht, der wird in der Bibel besonders bezeichnet. Aber lesen wir das, was der Paulus uns sagt in diesem Zusammenhang. Neues Testament, Seite 244. Wir hatten vorhin schon einmal das aufgeschlagen. 2. Korinther, Kapitel 12, Seite 244. Ich lese jetzt den Vers 2 und den Vers 4. Ich weiß einen Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib, ich weiß es nicht, ob außer dem Leib, ich weiß es nicht, Gott weiß es, entrückt wurde bis in den dritten Himmel. Vers 4. In das Paradies entrückt wurde und unsagbare Worte hörte, die ein Mensch nicht aussprechen darf. Der Paulus wurde in den dritten Himmel entrückt und er sagt uns, ich wurde ins Paradies entrückt. So ist also nach der Bibel der dritte Himmel, der Ort, an den Paulus entrückt wurde, und das Paradies entspricht dem Ort, den der Paulus sehen konnte. Der dritte Himmel ist nach der Bibel das Paradies. Dort befindet sich der Thron Gottes. Der Thron Gottes ist über dem Sternenhimmel, und wir wissen, wie groß der Sternenhimmel ist, unendliche Entfernung, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Aber hier die biblische Aussage im Alten Testament, Seite 649. 649, Psalm 11, Links unten Vers 4. Vers 4 links unten. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, der Herr, dessen Thron im Himmel steht. Seine Augen halten Ausschau, seine Blicke prüfen die Menschen. Der Thron Gottes steht im Himmel. Und der Paulus wurde in diesen Himmel entrückt, in den dritten Himmel, in das Paradies. In Epheser Kapitel 4, Vers 10 schreibt Paulus, wir schlagen das nicht auf, der Herabstieg ist derselbe, der auch hinaufstieg über alle Himmel, damit er alle erfülle. Das ist also der Thron Gottes, der dritte Himmel. Nun spricht die Bibel davon, dass Gott auf dieser Welt auch etwas schaffen wird. Aber lesen wir die biblische Redewendung. Im Neuen Testament, Seite 312. Seite 312, 2. Petrus, Kapitel 3. Vers 10, links unten und rechts oben auf der Seite. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, und an ihm werden die Himmel zusammenkrachend vergehen, die Elemente brennend sich auflösen und die Erde und die Werke auf ihr werden sich in Auflösung befinden. Zunächst ist die Mitteilung hier davon, dass der Himmel zusammenkrachend vergeht und Elemente sich brennend auflösen. Vor 40 Jahren haben die Wissenschaftler geschmunzelt über solch eine primitive Vorstellung, als ob man Elemente auflösen könnte. Durch die Atomwissenschaft wissen wir heute, die Nuklearwissenschaft, heute lächelt niemand mehr. Elemente können sich auflösen. Und jeder hat Angst, wenn das geschieht, weil ungeheure Energien frei werden, Atomexplosion. Ja, was geschieht denn dann mit unserem Himmel und unserer Erde? Welcher Himmel vergeht denn zusammenkrachend? Die Bibel gibt die Antwort. Auf Seite 341, Offenbarung 21, Vers 1. Rechts in der Spalte, Seite 341. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Es gibt also einmal eine neue Erde und auch einen neuen Himmel. Aber es heißt hier weiter, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. Der erste Himmel, wir haben vorhin festgestellt, was das für ein Himmel ist. Die Luftatmosphäre. Ich habe mich früher gewundert, warum Gott eine neue Luftatmosphäre hier schaffen wird. Die Antwort ist nicht schwer. Man hat festgestellt, dass unsere Luftatmosphäre stark verseucht ist. Luftverschmutzung, DDT. Durch Gifte, durch Atomexplosionen, durch Industrieabgase, durch die Düsenflugzeuge und all die Sputniks, die da herumsausen. Ich weiß gar nicht, wie viel es schon inzwischen gibt und was dann Abfallstoffen bereits in der Luftatmosphäre ist. Ich freue mich, dass Gott auch hier diese Luftatmosphäre neu schaffen wird. Dann ist jeder Ort ein Luftkurort hinterher und nicht ganz bestimmte. Wo befinden sich die Gläubigen, wenn ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen werden und das Alte hier im Feuer vergeht? Auf Seite 270 wird die Frage beantwortet, wo sich die Gläubigen befinden. Seite 270, 1. Thessalonicher 4, rechts in der Spalte, Vers 16 und 17. Denn ihr selber, der Herr, wird zugleich mit dem Aufruf des Herolds, mit dem Kampfruf des Erzengels, und dem Schall der Posaune Gottes herniedersteigen vom Himmel, und zuerst werden die Toten in Christus auferstehen. Dann werden wir, die Lebenden, die Übriggelassenen, zusammen mit ihnen auf Wolken entrückt werden in die Lüfte, zur Begegnung mit dem Herrn, und so werden wir immerfort beim Herrn sein. Das wird also ein gewaltiges Schauspiel sein. Die Erde, diese Welt, auf der die Sünde herrscht, wird gereinigt durch Feuer. Es ist eine vollkommene Reinigung, auch die Luftatmosphäre wird gereinigt. Aber die Gläubigen befinden sich in dieser Zeit nicht auf dieser Welt. Sie wurden zu Gott genommen. Sie befinden sich im Paradies, bei Gottes Thron im dritten Himmel. Aber jetzt schreibt Jesaja zum Beispiel dass die Erde nicht erschaffen wurde, um unbewohnt zu bleiben. Auf Seite 910 im Alten Testament, Seite 910, Jesaja 45, Vers 18. Aufgrund dieser Aussage kann ich nicht die Überzeugung gewinnen, dass die Erde Milliarden von Jahren in einem trostlosen Zustand gewesen ist, bis sich dann alles langsam formiert hat, so wie man das in der Entwicklungslehre behauptet, denn hier steht genau das Gegenteil. Vers 18, links in der Spalte. Also spricht der Herr, der Schöpfer des Himmels, der einzige Gott, der Gestalter der Erde, der sie gemacht, er, die sie errichtet, er schuf sie nicht als Ödland, zum Wohnsitz hat er sie gebildet. Ich bin der Herr und sonst niemand. Die Erde wurde also erschaffen, um bewohnt zu werden. Folglich bleibt die von Feuer gereinigte Erde nicht unbewohnt. Was geschieht nun, wenn diese Welt durch Feuer gereinigt wurde? Da wird sich etwas Gewaltiges ereignen. Seite 341, Neues Testament, Offenbarung 21. Und in diesem Kapitel, wie auch in dem letzten Kapitel, wird uns die neue Erde beschrieben, auf die es keine Sünde mehr gibt, praktisch das neue Paradies, das Gott dann auf dieser Erde wieder errichtet, denn das alte Paradies ist ja den Menschen verloren gegangen. Da steht hier Offenbarung 21, rechts in der Spalte, Vers 2 und 3. Ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, herniedersteigen aus dem Himmel von Gott her, wie eine Braut gekleidet, die geschmückt ist für ihren Mann. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, seht das Zelt Gottes unter den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst wird als Gott bei ihnen sein. Und weil das so wichtig ist, steht es in Vers 10 auf der nächsten Seite noch einmal. Vers 10, er entrückte mich im Geist auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herniederstieg. Die Hauptstadt Gottes kommt aus dem Himmel hier auf diese Welt. Diese Hauptstadt Gottes wird uns beschrieben. Aber wir haben heute Morgen nicht die Zeit, diese Beschreibung zu lesen. Es ist eine Stadt aus purem Gold. Kein Wunder, dass dort nur Menschen sein werden, die nicht habsüchtig sind. Denn wenn die anfangen wollten, goldene Pflastersteine herauszureißen, um sich neue Schätze aufzuhäufen, da wären sie fehl am Platz. Aber ich freue mich, dass Jesus uns einen neuen Charakter, neue Anlagen schenken kann, uns auch von der Habsucht befreien kann, damit wir uns von Herzen freuen können an den Dingen, die uns geschenkt werden. Die Grundsteine der Mauern sind mit Edelsteinen geschmückt. In Vers 19 und 20 steht das. 12 Tore aus Perlen. Ich habe mir Gedanken gemacht, warum die Stadttore aus Perlen sind, nicht aus Diamanten. Ich kann darauf nicht die letzte Antwort geben. Vielleicht ist die Antwort die, wir wissen, dass ein Diamant entsteht durch einen hohen Druck, aber Perlen entstehen ganz anders. Wenn ein Fremdkörper in eine Muschel eindringt, dann verursacht dieser Fremdkörper in der Muschel Schmerzen und Wunden. Und nun bildet dieses Tier um diesen Fremdkörper herum, um sich abzukapseln, diese Wunde zu schließen, die Schmerzen zu beseitigen, einen bestimmten Stoff, der dann die Perle bildet. 12 Tore aus Perlen bedeutet vielleicht hier, dass es uns daran erinnern soll, dass durch diese Tore Menschen gehen werden, die auf dieser Welt viel Not und Schmerzen erlebt haben, die viel mitgemacht haben, vielleicht um ihres Glaubens willen, um ihrer Überzeugung willen. Es gibt dort den Lebensstrom und den Lebensbaum, Offenbarung Kapitel 22, Vers 1 und 2, auf Seite 342. Er zeigte mir einen Strom mit dem Wasser des Lebens, schimmernd wie Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes hervorkam. In der Mitte ihres Platzes und des Stromes zu seinen beiden Seiten steht ein Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt. Jeden Monat gibt es eine Frucht. Die Blätter des Baumes aber dienen zur Heilung der Völker. Was werden wir denn tun, wenn wir Bürger dieses Reiches sein dürfen? Wenn wir dann im Himmel sein dürfen, zunächst für eine bestimmte Zeit im dritten Himmel am Thron Gottes, aber wenn dann die Hauptstadt Gottes herunterkommt auf diese gereinigte Welt, was werden wir denn hier tun? Die Bibel sagt uns, dass wir Gott ähnlich sein werden. Da steht in Philipper Kapitel 3, Vers 21, die Aussage, Seite 262, Neues Testament, Seite 262, rechts, Vers 21, er wird unseren armseligen Leib umgestalten, dass er Teilhabe an der Gestalt seines verherrlichten Leibes, vermöge der Kraft, mit der sich auch das All zu unterwerfen vermag. Wir Menschen wurden zum Ebenbild Gottes geschaffen und wir werden dann einen verherrlichten Leib haben, einen Leib mit Sinnesorganen, mit Augen, Ohren, mit einem Geruchssinn, Tastsinn, dem Geschmackssinn, um uns am Himmel und im dortigen Leben erfreuen zu können. Wir werden eine Zunge haben, um reden zu können, Füße zum Gehen. Es wird ein vollkommener Leib in einer vollkommenen Welt sein. Dazu die Aussage im Alten Testament, Seite 905. Jesaja 40, links Vers 31, Seite 905, in der Mitte etwa, links in der Spalte Vers 31. Die aber dem Herrn vertrauen, erneuern die Kraft, sie bilden Flügeln den Adlern gleich, sie laufen und werden nicht matt, sie ziehen dahin und ermüden nicht. Ein vollkommener Leib in einer vollkommenen Welt. Der Garten Eden wird wiederhergestellt sein. Wo steht das in der Bibel? 1050 im Alten Testament. Seite 1050, Hesekiel 36. Links Vers 35 und 36. Alsdann erkennen die Völker rings um euch, die übrig geblieben sind, dass ich, der Herr, das Zerstörte wieder erbaut und das Verwüstete wieder bepflanzt habe. Ich, der Herr, habe geredet und handle. So spricht der Gebieter und Herr, auch darin lasse ich mich vom Hause Israel erbitten und vollbringe es ihm. Zahlreich will ich es machen, an Menschen wie eine Schafherde. Die Arbeit dort wird nicht mehr Mühe und Last sein, sie wird uns Freude bereiten. Wir werden nicht nur Lieder singen und Harfe spielen, wenn das der Fall wäre, wäre es mir zu langweilig. Aber auf Seite 925 lesen wir Jesaja 65, Vers 21 und 22, links unten, rechts oben, 925, links unten, Vers 21. Da bauen sie Häuser und wohnen darin, pflanzen Weinberge und essen deren Frucht. Sie werden nicht bauen, während ein anderer bewohnt, nicht pflanzen, während ein anderer ist, sondern wie das Alter der Bäume soll meines Volkes Alter sein, was ihre Hände erarbeitet haben, sollen meine Auserwählten auch verzehren. Da wird es nicht so gehen, wie es unserem Nachbarn ergangen ist. Ich habe ihn beobachtet. Der Mann als betagter Herr hat Tag und Nacht geschuftet, als er sich sein Haus erbaut hat. Ich dachte, er übersteht die körperlichen Strapazen nicht. Dann war alles fertig und er zog noch nicht einmal ein. Sie haben ein so schönes Haus und ziehen nicht ein. Warum ziehen Sie nicht ein? Er sagte mir, ich habe zu viele Schulden. Ich muss es vermieten vom Dach bis in den Keller. Und es wird 15 Jahre dauern, bis die Schulden bezahlt sind. Ich weiß gar nicht, ob der Herr da noch lebt. Was hat er von seinem Haus? Wir werden dort Eigentum bilden können. Und niemand wird es uns streitig machen. Wir werden keine Steuern bezahlen müssen dafür und keinen Berechtigungsschein beantragen. Wir werden auf kein Bauamt gehen müssen. Es wird fantastisch sein. Wir werden Weinberge pflanzen. Da wird es keine kraftvollen Menschen geben, die im Rollstuhl daher gefahren werden müssen. Wir werden, wenn wir dort sind, die wahre Weltaristokratie kennenlernen. Und ich freue mich schon auf die Begegnung mit diesen Persönlichkeiten, die Großen der Welt, die in Gottes Augen etwas gelten. Wir werden einem Abraham begegnen, einem Mose. Wir werden den Paulus sehen, werden ihn sprechen können, werden ihm unsere Erlebnisse erzählen. Er wird uns seine Erlebnisse erzählen. Der Petrus, der Johannes, die Männer, die später gelebt haben, Gottesmänner gewesen sind, das sind die wahren Weltaristokraten. Denen werden wir begegnen. Wir werden uns in bester Gesellschaft befinden. Ich freue mich, vom Schöpfer Gott Lebensgeheimnisse erklärt zu bekommen. Ich habe viele Gespräche mit meinem Schwager geführt, er ist Physiker. Er hat jahrelang Forschungsarbeiten durchgeführt. Einmal musste er von ganz vorne beginnen, weil ein Fehler gemacht worden war. Jahrelange Arbeit war umsonst. Und er sagte mir, und diese Redewendung werde ich nie vergessen können, Gottes Naturgeheimnisse sind schwer zu erforschen. Gott lässt sich nicht so ohne weiteres in die Karten sehen. Und wenn wir meinen, wir wüssten schon alles, wir stehen erst am Anfang der Erkenntnis. Ich werde den Schöpfer Gott fragen, wie er es fertig bekommen hat, dass eine Kokosnuss 3 Jahre lang braucht, bis sie keimt. Im Frankfurter Palmengarten hat man Versuche angestellt. Man dachte sich, man kann die Kokosnuss ja mit Sicherheit auch schneller zum Keimen bekommen. Sie braucht immer eine gleichbleibende Temperatur von plus 22 Grad. Dann keimt sie. Man hat sie begossen, man hat es warm gemacht, man hat es kalt gemacht. Aber man musste nach wie vor 3 Jahre warten. Eine eingebaute Zeituhr, nicht früher, nicht später. Der Schöpfer wird es mir erklären, wie er das fertig bekommen hat. Eine Kokosnuss. Ich werde ihn fragen, wie das kommt, dass eine schwarze Kuh grünes Gras frisst, weiße Milch gibt, aber die Butter gelb ist. Ich werde ihn fragen, wie eine Kuh Milch produzieren kann. Sie wissen ja, man hat in Kalifornien eine künstliche Kuh gebaut, einen tollen Apparat. Man hat alle Kuhorgane sorgfältig nachgebildet. Sogar die Kuhdrüsensäfte werden künstlich hergestellt. Die Maschine hat Millionen von Dollars gekostet. Man füttert sie mit Heu, man füttert sie mit frischem Gras, mit Mais. Die Maschine bekommt dasselbe Futter wie eine Kuh, nur hat sie noch nie einen Tropfen Milch produziert. Und ich habe nicht den Eindruck, als ob die Kühe Schwierigkeiten hätten, Milch zu produzieren. Ich werde den Schöpfer Gott fragen, wie mein Gehirn arbeitet. Man hat ausgerechnet, wenn man alle Gehirnfunktionen durch einen Computer steuern lassen würde, dann müsste der Computer 44 Kilometer lang sein. Und das alles in meinem Gehirn. Fantastische Speicherungsmöglichkeiten, enormes Erinnerungsmöglichkeiten, schöpferisches Denken. Großer Gott, was hast du dir gedacht, als du uns so erschaffen hast? Ich werde mir erklären lassen, wie das Auge funktioniert, die großartigste automatische Kamera, die es auf dieser Welt gibt. Ununterbrochen stellt sich unsere Augenschärfe neu ein, egal ob wir in die Ferne oder in die Nähe schauen. Wir sehen farbig, normalerweise. Das alles werde ich mir von dem Schöpfer Gott erklären lassen. Er wird mir die Naturgeheimnisse entschlüsseln. Ich werde neue Erkenntnisse gewinnen. Meine Mutter freut sich. Jeder, der krank ist, freut sich, dass es dort keine Krankheit mehr gibt und kein Leid. Seite 900 im Alten Testament. Jesaja Kapitel 35, Vers 5 und 6. Links oben in der Spalte. Der blinden Augen öffnet sich dann, der tauben Ohren tun sich auf, dann springt der Lahme wie ein Hirsch, die Zunge des Stummen jauchzt auf, denn Wasser brechen in der Wüste hervor, Bäche im Steppenland. Da wird kein Kind mehr sagen, ich bin krank. Da gibt es keine Arthritis mehr, kein Rheuma, keine Gicht. Da werden Zahnärzte arbeitslos sein. Da werden die Internisten nichts mehr zu tun haben. Da wird es keine Krankenhäuser geben, keine Friedhöfe, keine Behandlungsstationen. Rotes Kreuz ist überflüssig. Aber das Allerschönste wird sein, dass wir gar nicht traurig sind, dass wir die Tränen abgewischt bekommen. Seite 925, Jesaja Kapitel 65, links 4,17. Denn seht, einen neuen Himmel erschaffe ich und eine neue Erde. Da gedenkt man des Vergangenen nimmermehr und es kommt nicht mehr in den Sinn. So vollkommen, so wunderbar wird alles sein, dass wir uns des Alten überhaupt nicht mehr erinnern. Und im Neuen Testament wird uns in Offenbarung 21, Vers 4 gesagt, und das freut mich, er wird jede Träne wegwischen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein und nicht Trauer und Klage und Mühsal, denn das Frühere ist vergangen. Wir alle tragen mit uns, bewusst oder unbewusst, eine Todesangst herum. Hoffentlich kommen wir wieder gut heim. Hoffentlich passiert kein Unglück. Irgendwann, früher oder später, werden wir sterben, es sei denn, Jesus kommt zuvor. Aber dort gibt es keinen Tod mehr. Wir werden ewig leben. Dieses Leben hat für uns einen Anfang, aber nie mehr ein Ende. Unvorstellbar. Kein Wunder, dass schon der Abraham auf diese Stadt gewartet hat. Neues Testament, Seite 295, Hebräer 11. Hebräer 11, Seite 295, rechts, Vers 9 und 10. Im Glauben ließ er sich nieder im Land der Verheißung wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben der gleichen Verheißung. Denn er wartete auf die festgegründete Stadt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Wir werden nicht enttäuscht, es lohnt sich, dieser Himmel auf Erden, das sogenannte ewige Leben. Sie werden sagen, das ist alles gut und schön, aber sollten wir nicht einmal hier auf dieser Welt versuchen, die Welt zu verbessern? Wir könnten uns doch jetzt schon den Himmel auf Erden schaffen. Das ist doch pure Zeitverschwendung, über einen zukünftigen Himmel nachzudenken. Wir sollten an die Arbeit gehen, wir sollten hier aus unserer Welt den Himmel auf Erden machen, wir sollten die Armut verbannen, die Wirtschaft kontrollieren, ein starkes Erziehungsprogramm entwickeln, eine gute Politik machen. Meine lieben Freunde, das wurde alles ausprobiert, solange die Menschheit lebt. Es mag jemand sagen, ja, aber unser Ziel sollte sein, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Großartig. Das hat man auch propagiert. Aber wir alle wissen, das Ziel ist nicht erreicht. Es sieht heute so aus, als ob es weiter entfernt wäre als See. Neues Stichwort Terrorismus. Vor 10 Jahren noch unbekannt. Flugzeugentführungen vor 10 Jahren noch unbekannt. Das hat gerade angefangen. Stellen wir uns vor, da würde einmal weltweit der sogenannte Stichtag X ausgerufen. An diesem Stichtag X bekäme jeder so viel Geld, wie er benötigt. Alle Schulden werden bezahlt. Von diesem Stichtag X gibt es ein umfassendes Erziehungsprogramm. Für jeden Erwachsenen Fortbildungsprogramme. Die Arbeitszeit wird verkürzt. Jeder bekommt einen doppelt so langen Urlaub oder noch länger. Eine feine Sache, meinen Sie nicht auch? Aber niemand wird verhindern können, dass wir weiterhin graue Haare bekommen und dass sie immer mehr werden. Dass wir Stirnfalten bekommen, dass die Augen trüb werden, dass unser Schritt langsamer wird, dass wir gebeugte Schultern bekommen, dass die Hände anfangen zu zittern. Krankheit, Schmerz, Leid, kurzer Atem, der Puls wird schwächer, kalter Schweiß bricht aus. Das Herz steht still, tot. Wo ist dann der Himmel, den wir uns schaffen wollten? Wäre es nicht gut, die Welt zu verbessern? Solange es Menschen auf dieser Welt gibt, versuchen sie es, die Welt zu verbessern. Und heute haben wir Probleme, die weltweit sind. Früher gab es die Probleme gewöhnlich nur innerhalb einer Nation. Wir haben 6000 Jahre lang Politik gehabt. Die Mehrzahl der Menschen hat nicht einmal Brot, geschweige denn Kuchen. Ich fürchte, niemand von uns könnte es besser machen als unsere Politiker. Viele von ihnen sind ganz sicher Menschen, die es gut meinen. Sie haben alle Arten von Systemen versucht, in Nord und Süd, in Ost und West. Dennoch scheint es so, als seien wir einer befriedigenden Lösung ferner denn je. Aber nehmen wir einmal an, ich folgte der Aufforderung und hätte einen besseren Erfolg mit sozialer Planung, als die Fachleute es erreichen konnten. Nehmen wir einmal an, ich sei in der Lage, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Freiheit von Not, Furcht und Krieg für unser ganzes Land zu schaffen, Freiheit von Terrorismus. Jeder bekäme durch ein neues wunderbares Gesetz des Bundestages sein eigenes Haus, sein eigenes Geschäft, seinen Bauernhof, seine Fabrik oder eine gute Stellung Aber wir wissen, dass jede Gemeinschaft aus Einzelwesen besteht. Die Familie ist hier die Grundlage. Da ist Heinz, seine Frau und 4 Söhne, die furchtbare Not erlitten haben. Nun aber leben sie behaglich. Glücklich, sie sind gesegnet, dank meiner Führerschaft und meiner Politik. Kein Zweifel, ich würde immer beliebter werden. Heinz würde viel Zeit darauf verwenden, um mich zu preisen. Aber die Zeit eilt dahin. Die Söhne sind herangewachsen, sie haben ihr Studium der Landwirtschaft beendet. Nun leben sie alle auf ihren eigenen Höfen. Sie sind ebenso glücklich wie ihr Vater. Sie haben keine Schulden, keine Lasten, keine Probleme, keine Schwierigkeiten. Eine wunderbare Sache, nur mit einer Ausnahme. Heinz ist nun Anfang 60. Jedes Bild, das er uns zeigt aus seinem Fotoalbum, erzählt eine Geschichte. Jetzt muss er schon öfter seine Pause machen. Er hinkt etwas mit dem linken Bein. Es ist nur Rheuma. Aber er sucht mich trotzdem auf und fragt mich, ob ich nicht durch den Bundestag ein Gesetz verabschieden lassen kann, welches das Altern der Menschen irgendwie verhindert. Es hat bei mir ja noch keine Eile, aber bitte schieb's auch nicht zu lange hinaus, mein Freund. Das linke Knie und 3 Rückenwirbel bereiten mir manchmal viel Schmerzen. Da ich aber weiß, dass meine Politik nicht viel helfen wird, empfehle ich ihm einen guten Arzt. Unglücklicherweise sind aber die Möglichkeiten der Ärzte auch nur begrenzt in Bezug auf das Altern. 10 Jahre später bitte ich Heinz um einen Besuch. Er hat die Fülle aller leiblichen Genüsse, er hat viel mehr Geld, als er braucht, er hat einen wirklich erstklassigen Lehnstuhl und den besten Krückstock aus Ebenholz, den es zu kaufen gibt. Ziemlich besorgt zeigt er auf sein steifes Kniegelenk, legt seine Hand auf seinen Rücken, während er sagt, lieber Freund, wann wird denn endlich im Bundestag das Gesetz erlassen? Heinz, es dauert nicht mehr lange, antworte ich und wechsle schnell das Thema. 5 Jahre später bin ich wieder in der Gegend. Ich fahre zu dem schönen Landhaus. Ich bemerke, dass vor dem Haus 4 Autos stehen. Anscheinend sind die Söhne zu Hause. Es muss sich wohl um ein Familientreffen handeln. Da möchte ich natürlich nicht gern allein sein. Ich möchte mit ihnen sprechen, mit allen sprechen, aber es ist seltsam still. Und bevor ich die Tür erreicht habe, bemerke ich, dass die Fensterläden geschlossen sind. In der Küche treffe ich die 3 Söhne. Sie sind erfreut, mich zu sehen, aber eigenartig schweigsam und Tränen laufen ihnen die Wangen hinab. Den 4. Sohn finde ich im Wohnzimmer, einen Arm um seine schluchzende Mutter gelegt. Offensichtlich sind beide sehr erschüttert. Bei meinem Erscheinen jedoch zwängen sie sich zu einem schmalen Lächeln. Und der Sohn sagt, das neue Gesetz hat viel zu lange gedauert. Heinz ist vor einer Stunde gestorben. Der Himmel auf Erden. Können wir die Welt verbessern? Möchten wir ein Leben des Kummers und der Sorgen nur verlängert wissen? Der Himmel auf Erden kann zur Hölle werden. Wir können das Altern nicht verhindern. Aber ich freue mich, dass es einen anderen Himmel gibt. Und wenn Christen von einem Himmel sprechen, vom ewigen Leben, dann ist das Realität. Und es ist nur die Frage, wie man sich die Bürgschaft für dieses Himmelreich erwirbt. Lohnt sich das überhaupt? Neues Testament, Seite 218. 1. Korinther, Kapitel 2, rechts oben, Vers 9. Vielmehr ist es, wie geschrieben steht, was kein Auge sah und was kein Ohr vernahm und was in eines Menschen Herz nicht drang, was Gott denen bereitete, die ihn lieben. Niemand von uns wird sich die Wirklichkeit so vorstellen können, wie sie tatsächlich ist. Das wird alle unsere menschliche Vorstellungskraft übersteigen. Selbst wenn wir uns die schönsten Dinge vorstellen. Wir haben alle Augen. Vielleicht haben wir einmal ein herrliches Gemälde gesehen. In London hängt in der Nationalgalerie ein Gemälde, vor dem ich manche Stunde andächtig verweilt habe. Es ist von einem holländischen Meister gemalt. Es trägt den Titel Jesus vor den Pharisäern. Der Gesichtsausdruck von Jesus vor den spöttischen Gesichtern der Pharisäer, das ist es, was mich gefesselt hat. Wir können mit unseren Augen herrliche Dinge sehen. Wer einmal in Lappland war und dort die Mitternachtssonne erlebt hat oder einen typischen Sonnenuntergang, wenn die Sonne wieder untergeht, der wird es nie wieder vergessen. Der wird Zeit seines Lebens Sehnsucht haben, so etwas Herrliches, so ein Farbenspiel mit seinen Augen zu sehen. Wir haben Ohren. Das, was Jesus uns bereitet, übertrifft alles, was wir bisher an wundersamen Dingen gehört haben. Vielleicht haben wir uns einmal erfreut an dem Gesang einer Nachtigall. Ich konnte mich erfreuen, als ich in London Gelegenheit hatte, in der Royal Albert Hall eine Aufführung zu hören, der Messias von Händel. Es sang ein Chor mit 1000 Stimmen. Ich werde das nie vergessen. Wir können herrliche Dinge hören. Ich werde auch nie vergessen, ich kam einmal unverhofft in die Küche zu Hause. Da kniete meine Mutter vor dem Küchenherd. Sie hatte das Mittagessen gekocht. Und in dem Augenblick, als ich die Tür geöffnete, ich war ganz überrascht, da hörte ich, wie meine Mutter laut meinen Namen in ihrem Gebet erwähnt hat. Auch das werde ich nie vergessen. Wir können herrliche Dinge hören mit unseren Ohren, aber das, was Gott uns anzubieten hat, wird das alles übertreffen. Wir haben ein Herz, ein Empfinden. Wir können Liebe empfinden. Vielleicht denken wir in diesem Augenblick an einen Menschen, der uns viel Gutes getan hat, der uns vielleicht im Leben mehr bedeutet als alle anderen Menschen. Wir können Glück verspüren, Glück erleben, aber das, was Jesus uns anzubieten hat, übertrifft das alles. Wie kann ich die Vorbereitung treffen, um Himmelsbürger zu werden? Man erzählt sich die Geschichte von zwei Männern aus Italien, die nach Amerika übersiedelten. Der erste wohnte 20 Jahre lang in Amerika und an seinen Gewohnheiten und seiner Sprache hätte man nicht erkennen können, dass er ein Amerikaner war. Er besuchte eines Tages seine Heimat Italien, doch während er sich dort aufhielt, geriet er unerwartet in Schwierigkeiten. Darauf suchte er den amerikanischen Konsul auf. Er bat ihm um Hilfe. Der Konsul fragte ihn, sind Sie amerikanischer Bürger? Er antwortete, nun, Herr Konsul, ich wohne 20 Jahre lang schon in Amerika. Ich zahle dort meine Steuern, ich bin Mitglied in mehreren Vereinen, ich habe eine führende Stellung in meiner Gemeinde, ich helfe den Armen, ich behandle meine Familie so, wie sich das für einen anständigen Familienvater gehört. Ich bin ein ehrlicher Geschäftsmann und ich bin den Gesetzen von Amerika untertan. Ich tue alles, was ein Amerikaner tut. Aber der Konsul wollte wissen, ich frage Sie noch einmal, es freut mich, dass Sie das alles tun. Lobenswert. Sind Sie amerikanischer Bürger? Nun, darauf kann ich nur antworten, ich war immer so beschäftigt, dass ich niemals den Antrag auf Einbürgerung gestellt habe. Der Konsul musste ihm sagen, dann tut's mir sehr leid. Dann gibt es nichts, was ich jetzt für Sie tun könnte. Kurze Zeit danach kam der andere Italiener aus den Vereinigten Staaten in seine Heimat zu Besuch. Er war nicht in der Lage, die Sprache des Landes sehr gut zu sprechen. Er suchte auch den Konsul auf. Er meinte, ich nicht sprechen gut Englisch, aber ich brauche viel Hilfe. Der Konsul wollte wissen, sind Sie amerikanischer Bürger? Oh ja, kam die Antwort. Als ich nach Amerika kam und die Frist dafür abgelaufen war, habe ich zuerst den Antrag auf Einbürgerung gestellt. Sehen Sie, das sind meine Papiere. Nachdem sich der Beamte vergewissert hatte, dass der Italiener tatsächlich amerikanischer Staatsbürger war, sagte er, es gibt mehr als 200 Millionen Amerikaner. Ich kann mich für Sie einsetzen. Wir werden Ihnen helfen. Es gibt Millionen Menschen auf dieser Welt, die sich damit zufrieden geben, zu glauben, dass sie genauso gut sind wie die anderen, die sich als Christen ausgeben. Sie tun jede gute Tat, wie die Christen es auch tun. Sie haben aber niemals Jesus Christus in ihrem Leben eingeladen, der persönliche Erlöser zu sein. Diese Menschen werden eine große Enttäuschung erleben. Der Segen des Himmels und die Wirklichkeit des Himmels ist nur für jene bestimmt, die auch die Bürgschaft des Himmels in Händen haben. Diese Bürgschaft wird ausgestellt im Namen Jesu Christi. Das Gegenstück zu dieser Bürgschaft mag fast echt aussehen, aber es wird nicht genügen. Man muss ein Kind Gottes sein. Die Bibel sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Wissen Sie, was für mich der Sinn des Lebens ist? Für mich besteht der Sinn des Lebens darin, dass ich mich auf dieses bessere Leben vorbereite. Wenn ich dieses bessere Leben nicht erreiche, diesen Himmel, den die Bibel uns zeigt, den wir kennengelernt haben, dieses ewige Leben, dann frage ich mich, wozu habe ich dann auf dieser Welt gelebt? Kummer, Sorgen, Not, Krankheit haben wir alle. Soll das alles sein auf dieser armseligen Welt, was wir zu erleben haben, dann ist das Leben nicht lebenswert. Aber das Leben ist lebenswert in dem Moment, wo wir zu Jesus Ja sagen, dieses Angebot annehmen und Bürger sind des ewigen Lebens. Und ich freue mich, dass das eines Tages Wirklichkeit wird. Tue Recht und scheue niemand, ist keine Eintrittskarte für den Himmel. Die Eintrittskarte für den Himmel lautet, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Die Eintrittskarte für den Himmel heißt nicht, wer ordentlich lebt, hat das Leben, sondern wer den Sohn hat, hat das Leben. Und ich für meinen Teil habe mich für den Sohn entschieden. Ich kenne keine bessere Entscheidung. Und ich weiß, dass mir ewiges Leben sicher ist. Denn Jesus ist die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir wollen zum Gebet aufstehen. Liebevoller himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir Herr zu dir sagen dürfen. Vielleicht waren wir zu lange in unserem Leben selbst die Herren. Aber niemand kann sich von uns selbst ewiges Leben geben oder bewahrt werden vor Kummer und Sorgen und dem Tod. Wir freuen uns, dass du uns nicht versprochen hast, Kummer und Sorgen fernzuhalten. Du hast versprochen, uns die Last tragen zu helfen. Aber letzten Endes willst du uns ewiges Leben schenken ohne Kummer und Sorgen, ohne den Tod. Es lohnt sich, mit dir zu leben. Und so ist es mein Wunsch für einen jeden von uns heute Morgen, dass wir dieses Angebot annehmen, dass wir nicht umsonst gelebt haben, dass wir errettet werden für jene bessere Welt durch dich. Und es gibt nur den einen Retter. Und ich danke dir, dass dieses Angebot allen Menschen gilt, auch uns, die wir heute Morgen hierher gekommen sind. Dafür danken wir dir. Amen.